Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Haben Sie in Ihrem Leben eine Grenze? Bis hierher und nicht weiter. Gott sagt uns, dass er uns nicht über unser Vermögen versuchen lassen wird, dass er keine Prüfung über uns bringen wird, die zu schwer wäre, dass wir sie ertragen könnten. Er weiß, dass was immer uns widerfahren wird, wir die Stärke und die Kraft haben werden, mit Gottes Hilfe diesen Schwierigkeiten entgegenzugehen und sie zu meistern. Gott weiß das. Wissen Sie das? Wissen wir das? Oder gibt es etwas, das uns widerfahren könnte, von dem wir meinen, ja, das ist nun doch zu schwer. Das können wir nun doch nicht mehr ertragen. Das würde dann dazu führen, dass wir an den Punkt gelangt wären, von dem wir sagen würden, die Grenze ist erreicht, bis hierher und nicht weiter. Christus hat uns aufgefordert, die Kosten zu zählen. Er hat gesagt, dass wenn man zu ihm kommen will, wenn man den Weg Gottes gehen will, wenn man sich dazu entscheiden will und dafür entscheiden will, Gottes Weg zu gehen, dann sollte man sich zunächst einmal vorher überlegen, ob man genug hat, ob man wirklich die notwendigen Voraussetzungen mit sich bringt, diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Man sollte sich fragen, ob man wirklich genug Reserven hat, um alles bis zum Ende durchzuführen. Denn nur wer bis zum Ende ausharrt, lesen wir, der wird gerettet werden. Wenn man beginnt, einen Turm zu bauen, ein Haus zu bauen, dann überlegen wir uns, ob wir genug Materialien, ob wir genug Hilfskräfte haben, um dann diesen Bau auch fertigzustellen. In Lukas Kapitel 14 gibt uns Christus folgende Ermahnung, angefangen in Vers 28. Lukas Kapitel 14 und Vers 28. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und zu sagen, ja, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Geistlich gesehen, man beginnt, den Weg Gottes zu gehen und dann hört man auf, ihn zu gehen, weil man seinen Punkt der Grenze erreicht hat. Und dann fangen natürlich die Menschen, die einen dann beobachtet haben, an zu sagen, ja, was ist denn mit dem oder mit der? Hat sich so großartig dargestellt und jetzt hat sie dann diesen Weg hat er dann diesen Weg verlassen. Wenn wir einen Krieg beginnen wollen, haben wir genug Soldaten, um einen solchen Krieg dann auch siegreich zu beenden? Ist eine weitere Frage, die Christus uns stellt in Lukas Kapitel 14, angefangen in Vers 31. Oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, überschlägt die Kosten, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jeder noch fern ist, und bittet um Frieden. Schauen Sie, wir führen natürlich heute keine physischen Kriege mit anderen Menschen, aber wir sind in einem Krieg, in einem geistlichen Krieg mit Satan und seinen Dämonen. Haben wir alles? Sind wir willens, alle Hilfen, die Gott uns gibt, anzunehmen, damit wir siegreich aus diesem Krieg mit Satan hervorgehen können, bis zum Ende? In Lukas 14, Vers 33 führt Christus fort zu sagen, so auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Von allem, was er hat, von allem, was im Wege stehen würde zwischen uns und unserem Verhältnis, unserer Beziehung zu Gott und was von uns gefordert ist. Die Hoffnung für alle übersetzt es wie folgt. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Gibt es etwas, das wir nicht willens sind zu tun und das wir nicht aufgeben würden, wenn dies von uns gefordert würde? Sind wir willens, alles zurückzulassen, alles aufzugeben, wenn dies von uns verlangt würde? Einige denken an den Ort der Sicherheit. Sie wissen, dass Gott klar und deutlich versprochen hat, dass in der Endzeit, kurz vor der Wiederkunft Christi, eine große Trübsal über diese Erde hereinbrechen wird. Eine Zeit so schlimm, so schrecklich, so verheerend, wie sie es noch nie gegeben hat in der Menschheitsgeschichte. Aber Gott hat auch versprochen, dass es einen Ort der Sicherheit geben wird, hier auf dieser Erde, einen Ort des Schutzes, wo diejenigen, die als würdig erachtet werden, dorthin zu gelangen, dann von Gott beschützt werden. Nun, viele werden sagen, ja, wenn der Zeitpunkt erreicht ist, wenn wir jetzt also wissen, die große Trübsal wird jetzt in Kürze beginnen und wir werden jetzt an diesen Ort der Sicherheit gebracht, um dann vielleicht für 3,5 Jahre, vielleicht sogar etwas weniger dort zu sein, bis Christus zurückkommt, ja, dann ist es einfach, alles zurückzulassen. Denn dann sehen wir ja dem Ende entgegen. Dann wissen wir ja um die große Hoffnung, die uns sehr bald bevorsteht. Dann ist es keine Schwierigkeit mehr, sagt man sich heute. Ist das wirklich wahr? Seien wir uns nicht so sicher. Schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 24 an. Matthäus Kapitel 24 und Vers 40. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen und der andere wird preisgegeben oder besser wird zurückgelassen. Die Hoffnung für alle schreibt, der eine wird angenommen, der andere bleibt zurück. Warum ist das der Fall? Warum wird der eine angenommen und der andere nicht? Weil der eine willens war. Es kommt auf die Gesinnung an, alles zurückzulassen. Der andere war aber nicht willens, dies zu tun. Wir lesen dies in der Parallelstelle in Lukas Kapitel 17. Lukas Kapitel 17, die Verse 31 und 32. Wer an jedem Tage auf dem Dach ist und seinen Hausrat im Haus hat, der steige nicht hinunter, um ihn zu holen. Und ebenso, wer auf dem Felde ist, der wendet sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Denkt an Lots Frau, die sich ja umblickte nach der Stadt Sodom, die sie verlassen musste. Die wollte aber eigentlich gar nicht diese Stadt verlassen. Es geht hier um die Frage der Einstellung. Ist man willens, alles zurückzulassen? Es geht hier nicht unbedingt um das physische Handeln, denn das wird in Lukas 17, Vers 33 deutlich, da heißt es nämlich, wer seine Seele zu erhalten sucht, der wird sie verlieren. Und wer sie verlieren wird, der wird ihr zum Leben helfen. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen. Also die sind zusammen auf einem Bett, Mann und Frau. Der eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen werden. Es geht also jetzt nicht darum, dass jemand noch irgendwo hingehen will, um was zu holen. Nein, die Einstellung war schon die verkehrte. Und zwei Frauen werden miteinander Korn mahlen, und die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben oder zurückgelassen werden. Es geht um die Einstellung, es geht nicht unbedingt um das physische Handeln. Aber das ist dann, wenn die Trübsal vor der Tür steht und man ihr entgehen will, dann ist es vielleicht für einige leicht, alles zurückzulassen, meint man. Und wir haben gerade gesehen, für einige ist es eben gerade nicht leicht. Die hängen nach wie vor daran, was die Welt zu bieten hat. Aber fragen wir uns einmal, wie sieht es heute aus? Wie sieht es mit dem Hier und dem Jetzt aus? Sind wir heute bereit, wenn es gefordert wird, alles zurückzulassen, alles aufzugeben? Nun, die Frage, die man sich stellen sollte, anders formuliert ist, lieben wir Gott den Vater und Jesus Christus wirklich mehr als alles in der Welt? Würden wir alles für sie tun? Würden wir alles für sie zurücklassen und aufgeben? Wirklich alles? Matthäus Kapitel 10 gibt uns eine weitere Warnung, eine weitere Ermahnung von Christus, angefangen in Vers 32. Matthäus 10 und Vers 32. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen, vor meinem Vater im Himmel. Ihr sollt nicht meinen, Vers 34, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. In welcher Beziehung ist das zu verstehen, in welcher Weise? Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wiederum die Frage gestellt, lieben wir Gott wirklich über alles? Oder sind wir willens, Kompromisse zu schließen mit Gottes Wahrheit, vielleicht um keinen Streit zu haben mit unseren Hausgenossen, mit unseren Verwandten, mit unseren Ehepartnern, mit unseren Eltern, mit unseren Kindern? Um denen zu gefallen zu leben, lassen wir lieber einmal ein paar der Dinge, die Gott uns vorschreibt, außer Acht. Denken wir zum Beispiel an das kommende Weihnachtsfest. Wie verhalten wir uns da? Wollen wir nach wie vor Kompromisse schließen, weil unsere Eltern ja nun oder unsere Verwandten, unsere Freunde ja Weihnachten feiern wollen? Ja, dann gehe ich auch dorthin und feiere mit. Singe da Weihnachtslieder unter dem Weihnachtsbaum und was immer. Verteile Geschenke, nehme Geschenke entgegen. Wie sieht es mit Ostern aus, das ja nun auch bald kommen wird? Begibt man sich da auch in die gleiche Atmosphäre? Malt man dann Ostereier an? Versteckt dann Ostergaben unter gewissen Plätzen, die man dann vielleicht niemals mehr wieder findet. Wie sieht es mit dem Sabbat aus? Mit den heiligen Tagen Gottes, die nun vorgeschrieben sind für Christen, die zu halten sind. Der Sabbat, die Zeitspanne von Freitag, Sonnenuntergang bis Samstag, Sonnenuntergang und dann die heiligen Festtage, 7 an der Zahl und die gesamte Periode des Laubhüttenfestes, 7 Tage lang. Und dann kommt der letzte große Tag als der 8. Tag. Ist man willens, diese Feste auf die richtige Weise zu halten? Oder geht man Kompromisse ein und sagt man, ja, vielleicht sollte man lieber das dann doch jetzt nicht tun, vielleicht zu Hause bleiben bei dem unbekehrten Ehegatten, damit er oder die sonst irgendwie Schwierigkeiten machen könnte. Man kümmert sich nicht darum, ob man die Kinder aus der Schule rausnimmt, denn, oh, das könnte ja auch Schwierigkeiten geben. Wie sieht es aus? Sind wir willens, Gott in allem mehr zu gehorchen, mehr zu lieben, sein Gesetz mehr zu lieben als alles andere in der Welt? Die Bibel sagt, dass es demnächst und vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt eine letzte Auferstehung des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches geben wird. Eine europäische Auferstehung, die 10. Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches, die 7. Auferstehung des ehemaligen, in Anführungszeichen, Heiligen Römischen Reiches. Kollaboration zwischen Kirche und Staat. Und dann wird das Tier, eine charismatische, politische, militärische Persönlichkeit, zusammen mit einem falschen Propheten, einem religiösen Führer, die werden dann herrschen und die werden dann ein Mahlzeichen etablieren. Und die meisten Menschen werden dieses Mahlzeichen annehmen, auf Hand und Stirn. Denn sonst könnten sie nicht kaufen oder verkaufen. Wir erleben eine Atmosphäre heute. Das Mahlzeichen in dem Sinne ist noch nicht da, dass es noch nicht oktroyiert ist, oder sagen wir einmal so. Das Mahlzeichen hat es eigentlich immer schon gegeben. Es ist nämlich die Ablehnung des Sabbats in der heiligen Tage und die Annahme der heidnischen Festtage. Aber das gesamte Bild ist natürlich weitaus größer und kompakter. Alles das, was gegen Gottes Wort steht, kann mit dem Malzeichen identifiziert werden. Aber wie sieht es aus? Liebt man Gott dann wirklich mehr als alles andere? Ja, man muss aber doch für seine Familie da sein. Man muss ja seine Familie versorgen. Man darf doch zum Beispiel am Sabbat nicht arbeiten. Man muss am Sabbat arbeiten. Man darf ja am Sonntag nicht arbeiten. Und so weiter und so fort, wie die Argumentation gehen mag. Ist man wirklich für uns? Hat man wirklich das Vertrauen? Wenn Gott uns sagt, es wird keine Prüfung über euch kommen, die euch zu schwierig wäre, um sie nicht mit meiner Hilfe zu bestehen. Hat man dieses Vertrauen? Sind wir wirklich willens, alles zu tun? Alles hinten vorzulassen, was gegen Gott, gegen seinen Lebensweg stehen würde? Lukas Kapitel 14. Lukas Kapitel 14 und in Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Es heißt hier, der hasst nicht. Wir hatten bereits in der Parallelstelle in Matthäus gelesen, die Bezugnahme ist, man liebt Gott weniger als dieser anderen Personen und wofür die einstehen. Man kann es aber auch so sehen, dass wir das Böse hassen müssen. Das Böse in den Menschen, das Böse in uns selbst, weil wir es ablehnen müssen. Wir dürfen es nicht akzeptieren, wir dürfen es nicht annehmen, wir dürfen es nicht tolerieren, vielleicht sogar Rechtfertigungen finden. Die Hoffnung für alle, die schreibt, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja, wichtiger als das eigene Leben. Das sind die Kosten, die wir uns abrechnen sollten, vorlegen sollten, die wir zählen sollten. Gerade auch, wenn es darum geht, dass man sich vielleicht taufen lassen will, auf die richtige Weise, wie die Bibel die Taufe sehr deutlich beschreibt. Und wir haben eine Broschüre über die Taufe, die Sie unbedingt lesen sollten, wenn Sie Interesse daran haben, sich taufen zu lassen. Aber Sie sollten zuvor die Kosten zählen, ob Sie wirklich auch genug haben. Sogar das eigene Leben darf nicht wichtiger sein als Gott. In Johannes Kapitel 12, Vers 25. Johannes Kapitel 12 und Vers 25. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Mit anderen Worten, wenn man das Böse hasst, das einem in diesem Leben begegnet, wenn man es hasst, dass man sich gegen Gott in diesem Leben auflehnt, wenn man wirklich bemüht ist, alles dies abzuschaffen, alles dies zurückzulassen, dann heißt es, wird man sein ewiges Leben erhalten. In der Offenbarung, Kapitel 12, wird es noch deutlicher. Gerade auch in Zeiten der Schwierigkeiten, in Zeiten der Bedrängnis, in Zeiten, die noch kommen werden. Offenbarung, Kapitel 12 und Vers 11. Und man sieht ja bereits jetzt schon, wie ganz allmählich eine Diktatur in Deutschland und in anderen europäischen Ländern aufgebaut wird, die es ja eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg gar nicht mehr gegeben hat im großen Maße. Alles das, was zurzeit geschieht, das ist ja nur eine Vorstufe zu dem, was noch kommen wird. Die Menschen werden systematisch dahin gebracht, den Regierungen zu gehorchen, egal was es sein mag. Und wenn dann der große Donnerschlag kommt, wie er damals im Dritten Reich gekommen ist, unter Hitler, Goebbels, Göring und so weiter und so fort, ja, dann sind die Menschen gar nicht mehr willens, für sich selbst zu denken. Und auch für diejenigen, die sich Christen nennen, wird es schwierig werden, weil sie vielleicht dann auch gar nicht mehr in der Lage sind, vor allen Dingen, wenn der religiöse falsche Prophet da noch mitmischt, zu überlegen, ja, ist das wirklich das, was Gott will? In der Offenbarung, Kapitel 12, da lesen wir Vers 11. Sie, die wahren Christen, die haben Satan überwunden durch des Lammes Blut, denn Christus ist für sie, ist für uns gestorben, sodass wir Vergebung der Sünde erlangen können. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Sie haben Christus nicht verleugnet, sie haben ihn bekannt. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Wenn es dazu kommen sollte, dass sie einen Märtyrertod sterben müssten, so würden sie es tun. aber sie würden keine Kompromisse schließen. Sie würden nicht sagen, bis hierher, aber nicht weiter. Nee, also sterben? Nee, das lag ja nicht vor. Das war ja nicht Teil des Planes. Das habe ich irgendwo nicht vor, durchzustehen. Deswegen zählen Sie vorab die Kosten, ob Sie genug haben. Kehren wir zu Lukas Kapitel 12 zurück. Wir lasen von der Zwietracht im eigenen Hause. In Lukas Kapitel 12, angefangen in Vers 49. Ich bin gekommen, sagt Christus, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brannte? Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist. Er spricht natürlich von seinem Märtyrertod. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage euch nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden 5 in einem Hause uneins sein. 3 gegen 2 und 2 gegen 3. Es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Christus wusste, wovon er sprach. Vielleicht haben Sie bereits schon solche Ergebnisse, solche Ereignisse in Ihrem Leben durchzustehen gehabt. Vielleicht stehen Sie sie jetzt durch. Vielleicht werden Sie in Kürze durchstehen. Wo werden Sie dann sein? Auf der richtigen, göttlichen oder auf der weltlichen Seite? Welche Partei werden Sie ergreifen? Die Partei Gottes oder die Partei der Menschen? Denn Sie wollen ja nicht von den Menschen verachtet sein. Sie wollen ja teilhaben an der menschlichen Gemeinschaft. Christus hat diese Zwietracht im eigenen Hause erlebt. Selbst erlebt. In Markus Kapitel 3, da lesen wir einmal, wie seine Mutter, sieht danach aus, dass zu dem Zeitpunkt sein Vater, Josef bereits, sein Stiefvater, gestorben war, aber seine Mutter und seine Brüder, möglicherweise auch seine Schwestern, möglicherweise auch noch andere Verwandte, die hatten sich total gegen ihn gestellt. Die hatten nicht begreifen können, was er eigentlich tat, was seine Aufgabe war. Und so lesen wir in Markus Kapitel 3 und Vers 21, und als die Seinen es hörten, was er so trieb, was er so tat, was er so lehrte, da machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen. Denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Der ist ja verrückt geworden. Der spinnt doch. Haben Sie das auch schon erlebt, dass Ihre Verwandten zu Ihnen gesagt haben, als Sie diese Sekte jetzt irgendwie angenommen haben, Teil der Sekte geworden sind oder werden wollten, ich spreche jetzt von der Kirche des ewigen Gottes, die ja von denjenigen, die es nicht besser wissen, als Sekte verschrien wird, hat man ihnen das auch gesagt, ja, die sind doch verrückt geworden, sind ja blöd, du bist ja dumm, was machst du denn für einen Mist? Ja? Das ist genau, was Christus erleben musste. Und so lesen wir dann Vers 31 in Markus Kapitel 3. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder. Und die standen draußen, Christus lehrte im Hause, und die schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Die wollten, dass er jetzt rauskam, dass er aufhörte zu lehren, seine Tätigkeit zu begehen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Fragen nach dir, die wollen, dass du rauskommst, dass du aufhörst. Bist ja verrückt geworden. Aber Christus wusste das. Und wie hat er reagiert? Ja, okay, ich muss jetzt ja meinen Geschwistern gegenüber, meiner Mutter gegenüber zu gefallen sein. Ich muss jetzt aufhören zu predigen. Ich gehe mit denen jetzt raus. Ich gehe mit denen nach Hause. Ich höre auf, das Volk zu lehren. War das die Reaktion von Christus? Und er antwortete ihnen und sprach, ja, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und er sah sich ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Blut ist dicker als Wasser, das war nicht das, was Christus gesagt hat. Christus machte sehr deutlich, dass die wahren Geschwister, seine wahren Geschwister, diejenigen waren, die Gottes Willen taten, die keine Kompromisse eingehen würden, die sich nicht abwenden würden von Gott und seinem Weg. Und wenn sie Zwietracht anrichten würden, diejenigen, die es nicht verstehen könnten, dann muss man das akzeptieren. Man kann dagegen nichts tun, aber man darf keine Kompromisse schließen. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 10 an, mit Vers 25. Matthäus Kapitel 10, und Vers 25. Es ist für den Jünger genug, dass er werde wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Belzebul genannt, mit anderen Worten Satan, von Satan inspiriert, von Satan motiviert. Ja, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Wir sind, wenn wir wahre Christen sind, die Hausgenossen von Jesus Christus und Gott dem Vater. Wir werden ebenfalls verschrien werden, verleugnet werden, verunglimpft werden als jene, die nicht den Weg Gottes lehren und gehen, sondern den Weg Satans. Was bedeutet das aber, wenn es dazu kommt, wenn wir auf solche Art und Weise verschrien werden? Matthäus Kapitel 10 und Vers 21. Matthäus Kapitel 10 und Vers 21. Dazu kann es kommen. Überlegen Sie es sich genau. Sind Sie willens, auch dies in Kauf zu nehmen, auch dies zu akzeptieren, wenn es dazu kommt? Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tod überantworten. Und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie zu Tode bringen. Sie sind das Kind, sagen wir mal in diesem Beispiel, das von ihrem Vater verleugnet wird. Sie sind die Eltern, die von den Kindern verleugnet werden. Eine schreckliche Situation wird hier angesprochen. Menschen, die meinen, Gott ein Opfer zu erbringen, in Wirklichkeit aber von Satan inspiriert sind, werden solche schrecklichen Dinge tun. Sind wir uns bewusst, dass dies geschehen wird? In vielen Fällen. Lukas Kapitel 6. Und lesen wir Vers 22. Lukas Kapitel 6 und Vers 22. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse, um des Menschensohnes willen. Nun, sie wissen nicht, dass sie es um des Menschensohnes willen tun. Sie meinen vielleicht, sie tun Gott damit einen Dienst. Aber Christus sagt, nein, nein, sie werden euch schmähen, sie werden euch ausstoßen aus ihrer Gemeinschaft, sie werden euch verunglimpfen, verleugnen. Aber freut euch darüber, das hört sich komisch an, aber freut euch darüber, sagt ihr, denn das ist ein Zeichen dafür, dass ihr das Richtige tut. Denn es geschieht um meines Willens, weil man mich ablehnt, weil man Gott den Vater ablehnt, weil man sowohl mich als auch den Vater nicht kennt. In Lukas 21 und Vers 16. Lukas 21 und Vers 16. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern und Geschwistern, Verwandten und Freunden. Und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Verraten, denunziert, wie es im Dritten Reich sehr oft geschah, dass Eltern sogar ihre eigenen Kinder anprangerten oder andersherum, umgekehrt, weil sie ja dem Staat diesen schrecklichen Regierungsrestriktionen und Mandaten nicht untertan sein wollten. Hört sich das ein wenig an wie das, was heute bereits schon in Deutschland gerade auch geschieht, wenn es um diese Denunzianten geht, die nichts Besseres zu tun haben, nichts Eiligeres zu tun haben, als andere zu verunglimpfen, zu verraten. Im Psalm 27 wird dies auch bereits schon von David deutlich gemacht. Psalm 27 und Vers 10. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. David wusste, dass dies geschehen könnte. Scheinbar ist es in diesem Augenblick auch geschehen. Vielleicht ist es auch eine Prophezeiung für uns heute. Aber wenn uns unsere eigenen Eltern verlassen, verraten, verunglimpfen, verleumden, sich von uns abwenden, um Gottes und Jesu Christi willen, dann wissen wir auch, dass Gott uns annimmt, dass Gott uns beisteht, dass Gott uns hilft, dass Gott uns führt und leitet und lenkt. Aber wären wir darauf vorbereitet? Sind wir darauf vorbereitet? Sind wir bereits jetzt schon in einer solchen Situation? Wie verhalten wir uns? Wie würden wir uns verhalten, wenn uns dies gegeben sein sollte? Man meint vielleicht, dass man Gott in allem folgen wird. Man sagt schlechthin. Und alle von uns, die wir getauft worden sind, haben dies auch gesagt, nicht wahr? Ja, alles, was Gott uns sagt, das wollen wir tun. Wir wollen in allem gehorsam sein. Wir haben die Wahrheit erkannt. Wir wollen diesen Lebensweg gehen. Nun, das haben damals die alten Israeliten auch gesagt, in 2. Mose 24. 2. Mose 24, und lesen wir einmal Vers 3. Man kann das sehr leicht sagen, weil man ja zurzeit noch in relativem Frieden lebt. 2. Mose 24 und Vers 3. Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen. Und da antwortete alles Volk mit einer Stimme, alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und noch einmal, in Vers 7. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volks. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Ja, und kurz darauf haben sie dann das goldene Kalb gebaut, weil Mose dann auf dem Berg war und nicht zurückkam. Was geschieht, wenn es zu Schwierigkeiten kommt? Man stößt an seine Grenzen. Man stößt an seine Grenzen, wenn man etwas nicht versteht oder wenn man etwas nicht annehmen will, wenn man etwas hört und nicht versteht, worum es eigentlich geht und dann sagt, Moment, ja, das ist jetzt aber zu viel. Anstatt auszuharren, anstatt auf Gottes Erkenntnis zu warten, die er einem, wenn man geduldig ist, geben wird, wenn es wirklich notwendig ist, es zu verstehen, da wendet man sich ab. Man wendet sich ab von Gott, man wendet sich ab von seiner Kirche, weil man, was da gelehrt wird, was da gepredigt wird, nicht akzeptieren will oder kann oder möchte. Nichts Neues unter der Sonne. Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6 und lesen wir Vers 60. Jetzt hatte Christus etwas gesagt und getan, das war nicht so sehr verständlich für einige. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und Jesus antwortete, oder als er selbst bei sich merkte, dass seine Jünger darüber murrten, da sprach er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Und dann hat er noch mehr gesagt, was noch schwieriger war für viele zu verstehen. Vers 65 sagte er dann, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Na, das war etwas, das wollten wir schon mal gar nicht hören. Und das ist etwas, was die meisten Menschen heute, die sich Christen nennen, gar nicht hören wollen, dass Gott, der Vater, sie ziehen muss, zu Christus bringen muss. Man kann nicht von sich aus auf sich selbst gestellt zu Gott kommen. Das meinen die meisten Menschen, dass das eben total verkehrt sei, deswegen gehen sie von Haus zu Haus, um andere bekehren zu wollen und so weiter und so fort. Sie verstehen nicht, dass wir keinen bekehren können. Es muss von Gott kommen. Gott muss uns bekehren. Gott muss unser Herz öffnen. Aber als Christus das jetzt sagte, da lesen wir in Vers 66, von da ab wandten sich viele seiner Jünger ab, seiner Jünger, und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Wie, das ist das, was die Kirche des ewigen Gottes lehrt, wenn es zum Beispiel um diese Restriktionen geht im Hinblick auf die Coronavirus-Epidemie. Oh, das wollen wir aber nicht akzeptieren. Wir sehen das aber anders. Und dann weg sind sie. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt auch ihr weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das hat mir auch jemand einmal gesagt, kurz nach ihrer Taufe. Vor der Taufe, bei dem Taufgespräch, habe ich auch gefragt, ja, wenn das und das passieren würde, was würdest du tun? Ja, wohin sollte ich gehen? Und dann kurz drauf war sie weg. Man kann diese Dinge leicht sagen, nicht wahr? Aber wenn da die Schwierigkeiten kommen, dann sieht die Sache anders aus. Jesus antwortete ihnen, ja, so ist das, Petrus. Habe ich euch nicht 12 erwählt? und einer von euch ist ein Teufel. Einer von den Zwölfen. Er sprach natürlich von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und er verriet ihn hernach. Und er war einer von den Zwölf. Aber nicht nur Simon, oder vielmehr der Sohn von Simon Iskariot, Judas Iskariot, verriet Christus. Die anderen taten es auch. Petrus tat es auch. Die Apostel taten es auch. Sie alle wandten sich von Christus ab. Sie ließen ihn allein. Sie verleugneten ihn. Sie flohen, als Dinge geschahen, die sie so nicht erwartet hatten. Sie hätten das niemals für möglich gehalten, dass sie sich abwenden würden von Christus. Aber genau das haben sie getan. Matthäus Kapitel 26. Matthäus Kapitel 26 lesen wir die Verse 31 bis 35. Und da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Sie werden sich alle ärgern an mir, die Elberfelder Bibel schreibt. Das bedeutet Anstoß nehmen und sich von ihm abwenden. Vers 32. Wenn ich aber auferstanden bin, dann will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Aber Petrus antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich auch alle anderen an dir ärgern, so will ich doch niemals mich an dir ärgern. Ich doch nicht. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, da wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus aber sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, in anderen Worten, ich werde mein Leben nicht lieben bis zum Tode. Wenn ich mit dir sterben müsste, so würde ich dich doch nicht verleugnen. Aber das Gleiche sagten alle Jünger. Nicht nur Petrus, alle Jünger. Aber was geschah? Matthäus 26 und Vers 56. Er sagt, das alles ist geschehen, auf das erfüllt würde die Schriften der Propheten. Und da verließen ihn alle Jünger und flohen. Das hatten sie nicht erwartet. Würden wir ebenso gehandelt haben? Welches Problem wäre für uns, wäre für sie zu groß, wäre für mich zu groß? Ein unfassbares Problem, sagen wir einmal. Ich möchte ein Problem anführen, was für mich sehr schwierig wäre, durchzustehen. Ich weiß, wenn es geschehen würde, ich hoffe und bete, dass es nicht geschehen wird. Aber wenn es geschehen würde, ich weiß, dass mir Gott die Kraft geben muss, denn alleine könnte ich in keinster Weise dieses Problem meistern. Aber schauen wir uns einmal an, was dem Hesekiel geschehen ist. Hesekiel Kapitel 24, angefangen Vers 15. Und das Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, siehe, ich will dir deiner Augen Freude nehmen durch einen plötzlichen Tod. Aber du sollst nicht klagen und nicht weinen und keine Träne vergießen. Heimlich darfst du seufzen, aber keine Totenklage halten, sondern du sollst deinen Kopfbund anlegen und deine Schuhe anziehen. Du sollst deinen Bart nicht verhüllen und nicht das Trauerbrot essen. Und als ich am Morgen zum Volk geredet hatte, starb mir am Abend meine Frau. Und ich tat am anderen Morgen, wie mir befohlen war. Nun, das Ganze war natürlich auch in einer symbolischen Weise zu sehen, obwohl die Frau tatsächlich starb, von der Stelle aus zu betrachten. Es gab Gründe, aber die Gründe, die helfen nicht viel, nicht wahr? Wenn man in einer solchen Situation steckt, dann kann man alles noch intellektuell so deutlich vor sich sehen und sich sagen, ja, das musste kommen, weil, aber das hilft nicht viel. Das hilft zunächst einmal eigentlich überhaupt gar nicht. Ich weiß, damals als Herbert W. Armstrong, der ehemalige Leiter der Worldwide Church of God damals, als ihm seine Frau starb, die Loma, die Armstrong, wie schwer Herr Armstrong darunter gelitten hat. Und vielfach, oft, hat er später gesagt, meine Frau starb viel zu früh. Und wenn Loma das alles gesehen hätte, wie dann das Werk groß und prächtig wurde und stark wurde, bis dann natürlich durch die neue Administration alles wieder in den Boden versank. Aber Der Punkt, den ich machen möchte, ist der, das wäre ein großes, großes, großes Problem für mich. Das habe ich meiner Frau immer und immer wieder gesagt. Ich sage, du kannst nicht vor mir sterben. Wir wollen zusammen sterben, wenn wir sterben müssen. Hoffentlich brauchen wir es nicht. Hoffentlich erleben wir noch die Wiederkunft Christi in diesem Fleisch mit, sodass wir dann zu Geistwesen verwandelt werden. Aber das ist ein Punkt, den man sich natürlich überlegen muss. Kann man dann noch weitermachen, alleine, wenn das wirklich der Fall sein würde? Schauen Sie, Abraham, der wurde aufgefordert von Gott, seinen Sohn zu opfern, seinen Sohn Isaak. Was für eine Prüfung das war. Nun, Abraham war willens, es zu tun, auch wenn er nicht genau verstand, wie das möglich war. Er kannte ja bereits das Versprechen von Gott, dass durch Isaak seine Nachkommenschaft gesegnet würde. Und er hat dann gesagt, wie das Paulus im Hebräerbrief erklärt, ja, er ging davon aus, dass Gott sogar dann den Isaak, wenn er getötet würde, wieder auferwecken würde. Denn letztendlich musste ja dieses Versprechen in Erfüllung gehen. Aber was für eine emotionale Belastung das gewesen sein muss. Vielleicht wären auch wir bereit gewesen, vielleicht sind wir auch bereit, vielleicht waren wir bereit, in unseren Gedanken alles zu verlassen, aufzugeben, wenn dies von Gott gefordert werden würde, auch wenn wir nicht unbedingt verstehen würden, warum. Um das gleich mit Abraham deutlich zu machen, das war natürlich eine Prüfung. Gott wollte nie, dass Isaak wirklich sterben würde. Und wenn heute jemand meint, er hätte eine solche Prüfung auferlegt bekommen, müsste jemanden umbringen, das wäre natürlich absolut eine totale Sünde. Darum geht es keineswegs. Es war lediglich eine Prüfung. Aber sind wir bereit, alles für Gott aufzugeben? Ich meine, es gibt Stellen im Alten Testament, wo die Eltern sogar einen rebellischen Sohn hatten, der gesoffen hat, der gehurt hat, der all die schrecklichen, schlimmen Dinge getan hat. Ihn mussten ihn sogar dann vor die Gemeinde bringen und er musste sogar gesteinigt werden. Wir steinigen heute natürlich niemanden, das ist klar. Aber das Prinzip ist nach wie vor gegeben. Es kann der Zeitpunkt kommen, wo, wenn jemand einen Sohn hat, eine Tochter hat, die absolut sich total abwenden von allem, die rebellisch sind, die sich gegen die Eltern wenden, dann muss es aller Wahrscheinlichkeit nach, kann es zu einer Trennung kommen. Ich las oder vielmehr hörte letztens eine Seminardarstellung. Ich muss mir zurzeit 6-27 Stunden lang CDs anhören, damit ich meine Lizenz als Anwalt beibehalte. Das ist so eine Vorschrift hier in Amerika. Alle 3 Jahre muss man das machen. Das meiste, was ich mir da anhören muss, ist Mist. Totale Zeitvergeudung. Aber eine Sache war interessant. Da war ein Psychologe, der wurde dann befragt. Der hat sich mit solchen Menschen, jungen Menschen auch sehr oft befasst, die drogenabhängig waren. Und er sagte, die Eltern machen manchmal einen sehr großen Fehler. Die geben dann den Kindern auch noch Geld oder den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen, damit sie sich Drogen kaufen können. Ich sagte, das ist das Schlimmste, was man tun kann, denen auch noch Geld geben, das in irgendeiner Weise zu unterstützen. Damit werden die nie von diesen Drogen loskommen. Wenn einer sich dann aus dem Hause begibt und er ist dann irgendwo so ein Heimatloser geworden, der kein Haus hat und lebt dann auf der Straße und dann ist er verdreckt und verschmutzt und dann kommt er dann nach Hause und dann wird er aufgenommen, dann wird ihm die Gelegenheit gegeben, sich zu duschen, sich zu waschen, es wird ihm neue Kleidung gegeben, es wird ihm auch noch Geld gegeben und dann ist er wieder draußen und holt sich wieder neue Drogen auf dem schwarzen Markt. Er sagte, das ist genau das Falsche, was man tun kann. Lassen Sie ihn ins Gefängnis gehen, damit er seine Lektion lehrt. Das hört sich natürlich sehr gewalttätig an oder sagen wir mal sehr, sehr stark. Aber man muss sich wirklich die Frage stellen, was hilft einem am besten und was hilft einem nicht? Wenn Sie einen Bettler sehen und ihm dann Geld geben, dann fragen Sie sich zunächst einmal, ja, was wird er mit dem Geld machen? Geht er mit dem Geld hin, um sich dann gleich wieder Alkohol zu kaufen und sich wieder zu besaufen? Man sollte schon sich solche Fragen stellen. Denn letztendlich hilft man einem Menschen ja nicht, ihm weiter in seinem Unglück zu belassen. Einem selbst erzeugten Unglück vielfach. Matthäus Kapitel 19. Matthäus Kapitel 19, lesen wir die Verse 27 bis 29. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen. Wir sind ja nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit und sitzen auf 12, oder werdet auch ihr sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Eine Parallelstelle sagt, er wird es sogar in diesem Leben 100-fach empfangen. Gott weiß, worum es geht. Er weiß, was man aufgibt, was man aufgeben muss. Aber wenn man ein dann wohlgefälliges Leben führt, wird Gott einen versorgen. In Matthäus Kapitel 4 lesen wir, dass in der Tat die Jünger, als sie von Christus dazu aufgefordert wurden, als sie berufen wurden, dass sie in der Tat alles verließen. Matthäus 4, die Verse 18 bis 20. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, da sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach, aber sie verließen nicht nur ihre Netze. Sie verließen mehr als nur ihre Netze. Lukas Kapitel 5 und Vers 11. Es heißt, und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Nun, alles, was in dem Zusammenhang hier gemeint ist, es geht um ihre Berufsausübung. Sie waren Fischer, aber sie arbeiteten für ihren Vater, aber sie verließen das. Sie verließen ihre Anstellung, könnte man sagen, um Christus nachfolgen zu können. Sie verließen nicht ihre Frauen. Petrus hatte eine Frau. Man liest später auch von seiner Schwiegermutter, die dann krank war, die dann von Christus geheilt wurde. Und wir lesen auch, dass später Christus oder vielmehr Petrus seine Frau mit sich führte auf Missionsreisen. Aber was verlassen werden musste, um Christus zu folgen, das wurde verlassen. Wir lesen, dass Abraham sein Vaterland verließ und seine Verwandtschaft und in ein Land zog, das Gott ihm zeigen würde. Er kannte das Land noch nicht einmal. Aber Gott hatte gesagt, verlasse dein Vaterland und deine Verwandtschaft und geh jetzt zu einem Land, das ich dir zeigen werde. Sie können das nachher in 1. Mose 12 nachlesen. Abraham tat es. Mose verließ Ägypten und er floh in die Wüste. Das möchte ich kurz mit Ihnen aufschlagen, Hebräer Kapitel 11. Schauen Sie, was die Prioritäten von Mose waren. Er hatte da etwas erkannt. Er hatte erkannt, dass er nicht länger in Ägypten leben konnte, um Gott folgen zu können, den er zunächst einmal so gut noch gar nicht kannte, aber er hatte schon eine gewisse Ahnung. Hebräer Kapitel 11 und Vers 24. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Und hielt die Schmach Christi vor größerem Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Er wusste schon um Gott. Er wusste auch, dass er raus musste aus Ägypten. Er sah, dass sein Volk, das Volk Gottes, die Israeliten, dass die gequält wurden und dass das nicht richtig war in Gottes Augen. Doch dann erscheint uns vielleicht, wenn wir auf ähnliche Weise, in gewisser Weise gehandelt haben, als damals uns Gott berief, als wir erkannten, dass wir uns abwenden müssen von gewissen Dingen, doch dann erscheint uns vielleicht das Opfer ein wenig zu groß, Opfer in Anführungszeichen. Und dann will man zurück in sein früheres Leben, das man ja doch aufgegeben hatte, nicht wahr? Aber dann hat man den Punkt erreicht, wo man sagt, nein, also bis hierher und nicht weiter. Das ist eine Warnung, die uns Christus gibt. Lukas, Kapitel 9 und Vers 62. Lukas, Kapitel 9 und Vers 62. Jesus sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, wie die Frau von Lot zurückblickte. Der ist nicht geschickt, der Befelder Bibel sagt, er ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Er wird sich nicht bewähren. Er will nach wie vor auf beiden Füßen hinken, sozusagen. Auf der einen Seite, man will zwar ins Reich Gottes, auf der anderen Seite, man blickt zurück, man will das nicht unbedingt aufgeben, was man aufgeben muss. die Jünger, die sich so eifrig für Christus dann eingesetzt hatten, die sich dann zunächst einmal von ihm abgewandt haben, die dann aber natürlich das alles schwer bereut haben, nicht wahr? Dann ist Christus denen erschienen nach der Auferstehung. Er hat ihnen sogar gesagt, was sie tun mussten. Dass sie warten sollten, bis dann der Heilige Geist ihnen gegeben würde. Was taten die? Johannes 21 und Vers 2. Johannes Kapitel 21 und Vers 2. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus, von denen wir eben sprachen, und zwei andere seiner Jünger. Eine ganze Menge hier. Und spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Kehren zurück in ihre ursprüngliche Tätigkeit. Ich gehe fischen. Und sie sprechen zu ihm, ja, wir kommen auch mit dir. Ist sowieso alles vorbei jetzt. Christus ist weg, ist nicht mehr mit uns. Alleine schaffen wir es sowieso nicht. Sie sahen irgendwie nicht, worum es eigentlich ging. Sie hatten diese Vision nicht mehr. Sie gingen alle jetzt fischen. Kehrten alle zurück zu ihrem früheren Lebensstil. Und sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Denn das war nicht das, was sie hätten tun sollen. Und Christus macht dann, als er sich ihnen dann zu erkennen gibt, sehr deutlich. Hatten sie das erwartet, als Christus ihnen erschien nach der Auferstehung? Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, aber dann wurde das Opfer in Anführungszeichen zu groß, dann wurden die Schwierigkeiten zu groß, dann wurde die Zeit zu lang. Lesen wir Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, die Verse 34 bis 37. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten, das habt ihr mal getan, sagt Paulus hier. Und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, auch das habt ihr einmal getan. Weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Das war einmal. Aber er hat jetzt Gelegenheit, Notwendigkeit, sie zu ermahnen. Und er sagt hier in Vers 35, darum werft euer Vertrauen nicht weg. Scheinbar war das hier eine Gefahr, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Das können wir heute auch sagen. Christus wird bald kommen, wir wissen nicht genau wann. Manchmal scheint es Verzögerungen zu geben, manchmal laufen die Dinge nicht ganz genau so, wie wir uns das gedacht haben. Vielleicht hatten wir uns gewisse Szenarien vorgestellt, was geschehen würde, und dann geschehen sie nicht so. Und dann wird man vielleicht ungeduldig, enttäuscht. Dann will man den Raub seiner Güter nicht mehr so mit Freuden erdulden. Dann will man vielleicht die Güter wieder haben, die man weggenommen bekommen hat. Wir kennen alle die Stelle. In Matthäus 6 und Vers 24. Es geht um Entscheidungen, es geht um Prioritäten. Es geht darum, ist man willens, alles zurückzulassen, wenn Gott es von uns erfordert. Und er erfordert es nur dann, wenn es notwendig ist für uns. Auch wenn wir das nicht unbedingt sehen mögen. Matthäus 6 und Vers 24. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, eine allgemeine Darstellung für Materielles, für Physisches, die Hoffnung für alle, schreibt allerdings, ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Und das ist natürlich auch richtig. Man kann nicht für Gott leben und für das Geld, wenn man auf einmal diese Priorität hat, da wird es einem jetzt wichtiger, dass man dieses Geld hat, diesen Mammon hat, als dass man das tut, was Gott erwartet. Lukas Kapitel 12. Lukas Kapitel 12. Da wird eine Warnung ausgesprochen, angefangen in Vers 15. Denn wenn man in einer solchen zwiespältigen Situation sich befindet, kann es sehr, sehr leicht vorkommen, natürlich, dass man sich dann auf den Weg des Mammons schlägt, auf die Seite des Geldes. Und dann wird man selbst süchtig und vergisst, dass es seliger ist zu geben als zu nehmen. In Lukas Kapitel 12 und Vers 15. Er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen, und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen. Ich will größere bauen und will darin sammeln, all mein Korn und meine Güter, um es dann den Armen mitgeben zu können, nicht wahr? Nein. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Und dann Worten, mir wird es jetzt wohlgehen für den Rest meines Lebens. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, du Idiot. Diese Nacht wird man deine Seele, dein Leben von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? Möglicherweise hat er da gar keine Erben. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. In Jakobus Kapitel 5 wird hier noch Folgendes dazu ergänzt. Jakobus Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. In den letzten Tagen, es geht um die Endzeit. Und wenn Sie weiterlesen, geht es darum, dass Sie natürlich auf ungerechte, ungöttliche Weise sich Ihren Reichtum aufgehäuft und angehäuft haben. Aber selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn Ihr Vertrauen in einem Reichtum war, wenn man dem Reichtum dienen wollte, wenn man dem Mammon dienen wollte und nicht Gott, dann hatte man total die falschen Prioritäten gesetzt und man war da nicht willens, alles zu verlassen, wenn man das tun musste. Nein, was wäre die richtige Einstellung gewesen, auch dieses reichen Mannes, der sich da so Scheunen baute, damit er genug hatte für den Rest seines Lebens? Schauen wir uns einmal Apostelgeschichte 2 an. Apostelgeschichte Kapitel 2 und Vers 45. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Es war eine Gemeinschaft, wo man auch um das Wohlergehen der anderen besorgt war. Und dann auch noch in Kapitel 4, die Verse 34 bis 37. Apostelgeschichte 4 und Vers 34. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, der verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Das bedeutet jetzt nicht, dass die alle alles verkauften und wurden selbst arm. Darum geht es nicht. Also sie hatten Überfluss. Und sie haben diesen Überfluss mit anderen geteilt. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt der Sohn des Trostes oder auch der Sohn der Barmherzigkeit, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn. Er brauchte ihn nicht unbedingt. Er hat ihn verkauft und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Und andere taten Ähnliches, aber die taten es aus niedrigen Beweggründen, um Ruhm und Ehre dann auch noch durch Betrug zu erlangen. Aber darum geht es jetzt nicht. Schauen Sie, das ist der Unterschied zwischen man schafft sich Schätze im Himmel an und man schafft sich Schätze hier auf Erden an. Das hatten wir alles einmal begriffen, nicht wahr? Wir lasen diese Stellen. Wir haben gesagt, oh ja, das ist genau das, was wir tun müssen. Das ist das, was Gott uns sagt. Wir dürfen den Mammon nicht mehr lieben als Gott oder beides gleichzeitig, meint man. Aber dann geschieht etwas. Mit der Zeit geht es jetzt um die Sorgen des Alltags. Und die kommen vielleicht so weit, dass man dann sich davon abgehalten fühlt, Gott völlig zu gehorchen, ihm völlig zu folgen. Das ist eine Warnung, die Christus ausspricht in Markus Kapitel 4 zum Beispiel. Markus Kapitel 4 und lesen wir Vers 3. Markus Kapitel 4 und Vers 3. Hört zu. Also mit anderen Worten, das ist etwas, was ihr beachten solltet. Hört zu. Siehe, es ging ein Seemann aus zu sehen. Ich möchte jetzt nur auf Vers 7 eingehen, in diesem Gleichnis. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine Frucht. Diese Dornen werden erklärt in den Versen 18 und 19. Andere sind es, die unter die Dornen gesät sind. Die haben das Wort gehört. Ja, sie haben das Wort gehört. Und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein, ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Aber in der Parallelstelle in Lukas Kapitel 8 wird noch etwas weiteres hinzugesetzt. Lukas Kapitel 8 und Vers 7. Anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Sie gingen mit auf, also zusammen mit dem guten Samen. Und in Vers 14 wird dann noch gesagt, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, die es hören, und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Etwas war da. Man fing vielleicht gut an. Aber dann kamen die Sorgen und dann kamen die Begierden und dann kamen alle die Ablenkungen, die vergänglichen Freuden der Sünde. Und dann war man nicht mehr bereit, Gott völlig nachzufolgen. Einmal haben sie gewusst, einmal haben wir gewusst, wissen wir es heute noch, dass wir uns gar nicht um etwas zu sorgen brauchen, dass Gott für uns da ist. Alle diese Stellen haben wir oft, sicherlich oft gelesen. Matthäus Kapitel 6 und Vers 25. Darum sage ich euch, sagt Christus, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Wer das heute nicht begreift, wie wird er dann in der Zukunft, wenn diese schrecklichen Dinge eintreten werden, von denen ich eben sprach, wie wird er da bestehen können vor Gott? Seht die Vögel unter dem Himmel an, Vers 26. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge, das kann hier die Lebenslänge bedeuten, das kann hier auch die Körpergröße bedeuten, schreibt die Anmerkung hier, wer seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Ja, wie lange lebe ich jetzt noch? Vielleicht kann ich noch länger leben. Gott weiß, wie lange. Vers 28. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass Salomo in aller seiner Herrlichkeit, über den haben wir ja kürzlich gehört, nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht auch vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, ja, was werden wir essen? Ja, was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner, der göttlichen Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, besser, so wird euch das alles gegeben werden, wie die Menge Bibel es sagt. Darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat, oder wie die Hoffnung für alle es bringt. Es ist genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Und wie können wir das unterstützen? Absolut. Aber wir sollen uns damit zufrieden geben, dass Gott da ist, der uns hilft, der für uns sorgt. In Lukas 12 und Vers 29, das können Sie sich nachher anschauen, wird noch etwas Wichtiges hinzugesetzt, wenn es hier um die Sorge geht. Es geht nicht darum, dass man sich in der Weise nicht sorgen soll, dass man Vorsorge trifft. Natürlich, das sollte man schon tun. Nein, es geht darum, macht euch keine Unruhe. Das sagt Lukas 12 und Vers 29. Macht euch keine Unruhe. Warum nicht? Nun, Philipper Kapitel 4 und Vers 6 sagt uns wiederum, was uns gerade Matthäus 6 gesagt hat. Philipper 4 und Vers 6. Sorgt euch um nichts, mit anderen Worten, diese ängstliche Sorge, diese Panik, diese Verzweiflung, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen, haben sie irgendwelche Bedürfnisse, wenden sie sich an Gott. In allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Tun wir das? Oder haben wir diesen wichtigen Aspekt vergessen? Dieser Aspekt, der auch in 1. Petrus erwähnt wird, 1. Petrus Kapitel 5. 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder wie die Elberfelder Bibel sagt, denn er ist besorgt für euch. Aber anstatt das zu tun, wenden wir uns von Gott ab. Sagen, ja, das ist jetzt zu viel, das können wir jetzt nicht mehr ertragen. Jetzt ist der Punkt erreicht, die Grenze ist erreicht. Jetzt, so weit sind wir gegangen, aber jetzt nicht mehr weiter. Was wurde aus dieser ehemals festen Zuversicht, die wir hatten, vielleicht als wir uns taufen ließen? Was wurde daraus, als dann die Schwierigkeiten kamen? Haben wir immer noch diese Überzeugung, die wir vielleicht einmal hatten in einem gewissen Maße? In Römer Kapitel 8 wird sie zum Ausdruck gebracht, die Paulus hatte. Römer 8 und Vers 35. Römer Kapitel 8 und Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert oder Krankheit? Jetzt sind wir schon seit einigen Jahren vielleicht krank, haben eine Krankheit, von der wir nicht geheilt werden. Jetzt ist aber der Punkt erreicht, wo man sagt, ja so gut, ich habe Gott diese ganze Zeit hindurch die Chance gegeben, mich zu heilen. Jetzt hat er es immer noch nicht getan. Jetzt ist genug. Jetzt wende ich mich ab. Vers 38. Denn ich bin gewiss, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächtige, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Sind wir uns dessen bewusst? Sind wir davon überzeugt? Haben wir diese Zuversicht? Wenn ja, warum würden wir uns dann abwenden von Gott, wenn Dinge geschehen, die wir vielleicht nicht begreifen können, die wir vielleicht nicht akzeptieren können, die vielleicht Schwierigkeiten darstellen, die angeblich scheinbar zu schwer für uns sind? Dann will man lieber doch Kompromisse schließen. Dann will man lieber doch den Frieden bewahren in seiner Familie, anstatt dass man da Zwietracht hat, weil man Gottes Weg gehen will und die anderen wollen das nicht akzeptieren. Ist man bereit, zum Beispiel Gott auch in Fragen der Ehe zu gehorchen? Eine sehr interessante Fragestellung. In 1. Korinther wird uns etwas dazu gesagt. Zunächst einmal ist es absolut Sünde, zusammenzuleben, ohne verheiratet zu sein. Aber wenn man dann heiraten will, will man dann auch die richtige Person heiraten. In 1. Korinther 7 und Vers 39 sagt uns Paulus etwas dazu. Eine Frau ist gebunden, sagt er hier, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, wenn er gestorben ist, so ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es in dem Herrn geschehe. Ein Christ soll eine Christin heiraten und umgekehrt. Das ist ein Gebot. Viele meinen, sie bräuchten dieses Gebot nicht zu halten. Und dann wundern sie sich später, warum es vielleicht zu Schwierigkeiten in der Ehe kommt. Nun, es geht mir hier jetzt nicht darum, dass ursprünglich eine Ehe geschlossen wurde, wo beide Teile Christen waren oder zu sein schienen, sagen wir einmal. Oder man war bereits verheiratet und dann wurde der eine berufen und der andere nicht. Die Situation wird auch beschrieben. In 1. Korinther 7, die Verse 10 bis 15 und so weiter und so fort. Darum geht es nicht, wenn der Ungläubige nicht mehr willens ist, eine Ehe aufrechtzuerhalten, dann ist der Gläubige auch nicht verpflichtet, diese Ehe aufrechtzuerhalten. Und der Ungläubige kann ohne weiteres ein in Anführungszeichen Christ sein, der aber dann durch seine Handlungen beweist, dass er in Wirklichkeit gar kein Christ ist, der sich abwendet, der dann Ehebruch betreibt, mit einem anderen oder einer anderen zusammenlebt und so weiter und so fort. Aber wie sieht es aus, wenn man vor die Situation gestellt wird, Will man jetzt Gott mehr gehorchen als den Menschen? Das ist etwas, was wir uns fragen müssen, sollten, bevor wir uns dazu entscheiden, den Weg Gottes zu gehen. Vielleicht auch durch die Taufe haben wir die Kosten auch gezählt, alle diese Möglichkeiten in Augenschein genommen. Wie sieht es mit Begierden aus, die wir vielleicht nach wie vor haben? Wie gehen wir damit um? Werden uns die Begierden dazu bringen, wie wir eben gelesen haben, dass wir uns dann abwenden von Gott, dass die Sorgen um den Reichtum und die Begierden dieser Welt uns dazu bringen, Gott zu verlassen? Matthäus 18. Matthäus 18, die Verse 8 und 9. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen, das Gehennafeuer. Und wenn dich dein Auge verführt, dann reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast, und wirst in das höllische Feuer geworfen, das Gehennafeuer, das dich verbrennen wird. Hier werden Hand, Fuß und Auge erwähnt. Nun, es geht hier natürlich nicht um Selbstverstümmelung, denn das wäre auch Sünde. Es geht aber um unsere Glieder, Hand, Fuß, Auge, mit denen wir sündigen. Wir sollen diese Glieder beherrschen, in diesem Sinne ausmerzen, dass sie uns nicht zur Sünde verführen. Wir sollen die Begierde ausmerzen. In Römer Kapitel 6 und Vers 13 wird das sehr deutlich. Römer 6 und Vers 13. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Unsere Hand, unser Fuß, unser Auge, die sollen zu den Waffen der Gerechtigkeit gebraucht werden. Die sollen getötet werden, wenn es um Waffen der Ungerechtigkeit geht. Wie wir auch selbst getötet worden sind. Unser alter Mensch ist gestorben im Wasserbad der Taufe. Eine neue Kreatur ist aus dieser Taufe heraus emporgestiegen. Und diese neue Kreatur sollte weiterhin dieses neue Leben leben. In Kolosser Kapitel 3 und Vers 5. Kolosser Kapitel 3 und Vers 5. So tötet nun die Glieder, darum geht es, die auf Erden sind. Und die erzeugen was? Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Wiederum, Hand, Fuß und Auge wurden erwähnt. Mit den Augen können wir Ehebruch begehen, wenn wir nämlich eine andere Frau ansehen mit bösen Gedanken, weil man mit der dann Ehebruch begehen will. Mit den Händen können wir Raub und Totschlag begehen, auch in Gedanken. Wenn wir jemanden hassen, heißt es, sind wir ein Mörder. Und das ewige Leben ist nicht in uns. Und wenn wir uns den Fuß betrachten, mit dem Fuß laufen wir, um was zu tun? Nun, um Böses zu tun. In Römer Kapitel 3 wird das deutlich. Tun wir das? Sind wir nach wie vor bereit, insoweit unseren Begierden zu folgen? Und dann, wenn es zu einer Konfliktsituation kommt, denen, diesen Begierden zu gehorchen und sich dadurch abzuwenden von Gott. Römer Kapitel 3, die Verse 15 und 16. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend. Und den Weg des Friedens, den kennen sie nicht. Vers 17. Darum geht es. Und so fragen wir uns wirklich und ernstlich, fragen Sie sich dieses. Gibt es für uns, gibt es für Sie, gibt es für mich eine Grenze? Wann ist diese Grenze erreicht? Es darf für uns die wir den Weg Gottes gehen wollen, keine Grenze geben. Wir müssen in allem willens sein, Gott zu gehorchen, mehr zu gehorchen als den Menschen, wenn es zu einer Konfliktsituation kommt, egal was es ist, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, denn dadurch zeigen wir, dass wir Gott mehr lieben als alles andere in der Welt, inklusive den Menschen in der Welt. In Hebräer Kapitel 10, zum Abschluss, lesen wir die Verse 38 und 39. Hebräer Kapitel 10 und die Verse 38 und 39. Mein Gerechter, der wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, dann hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Und wir wollen doch alle, dass Gott Gefallen an uns hat. Und so schreibt Paulus hier auch folgende ermutigende, zuversichtliche Ermahnung und gleichzeitig eine Aussage, die uns allen helfen soll, zu begreifen, worum es geht. Vers 39. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten, oder wie die Lutherbibel 2009 es sagt, wir sind solche, die glauben und das Leben gewinnen, das ewige Leben. Machen wir es uns klar. Haben wir keine Grenze in unserem Leben, sondern haben wir den zuversichtlichen Vorsatz, dass wir Gott gehorchen wollen und gehorchen werden. In allem, was Gott von uns verlangt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.